Hi Britt.
Hallo Julia.
Willkommen zurück zu Copycats. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Der Copycater, über den wir heute sprechen wollen, ist über losgezogen und hat dabei deutlich mehr als 200 Euro kassiert, nämlich gleich mehrere Millionen. Er war der erste Spieleentwickler, der damit zum Millionär geworden ist und das dank eines wirklich dreisten Klaus von einer politisch engagierten Frau, die ein Allround-Talent ihrer Zeit war. Heute sprechen wir über Elizabeth McGee und die Erfindung von Monopoly.
Two women on a noble quest. To find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia. Bevor wir in die Materie und richtig in die Inhalte einsteigen, Julia, sag mal, wie stehst du denn eigentlich zu Gesellschaftsspielen?
Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Manche Sachen mag ich ganz gerne spielen. Flaschen drehen.
Zum Knutschen?
Ja.
Süß.
Oder Tabu oder sowas spiele ich gerne, aber so das klassische Brettspiel ist nicht so mein Fall. Und bei dir?
Ich bin leider in eine Spielefamilie, nein, nicht leider, ich bin glücklicherweise in eine Spielefamilie hineingeboren worden.
Oh Gott.
Weil wir haben auf jeden Fall immer Spieleabende als Familie gemacht und meine Eltern haben zu Weihnachten von meinen Großeltern auch immer das Spiel des Jahres geschenkt bekommen. Wir hatten einen riesigen Schrank voller Spiele zu Hause.
Wow.
Und wenn ich meinen Bruder besuche, dann spielen wir auch jeden Abend und wir sind beide ultra ehrgeizig, aber wir kriegen keine schlechte Laune, wenn wir verlieren. Deswegen macht es, glaube ich, auch so viel Spaß.
Spielt ihr auch Monopoly?
Nein. Ich muss sagen, es gibt wenig Spiele, die ich nicht mag. Und ich glaube, Monopoly habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespielt. Und ich weiß, glaube ich, wirklich frustrierend war. Ich erinnere mich aber noch an zwei Sachen, die mir wichtig waren. Und zwar das eine war, dass es eine richtig krass schwierige Entscheidung war, welche Figur man nimmt am Anfang, weil ich meine ganze Persönlichkeit darauf ausgelegt habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, so ein Auto und gab es einen Elefanten oder sowas?
Es gab irgendein Tier. Vielleicht war es ein Elefant oder ein Hund oder so.
Oder ein Hut, irgendwie sowas.
Der Hut war cool, das war der Zylinder von dem Monopoly-Man.
Stimmt, Wow. Und es hat sich halt ein bisschen auch angefühlt, wie Bleigießen an Silvester immer diese Figuren auszusuchen. Deswegen war das für mich so eine richtige Persönlichkeitsfrage, auch was man nimmt. Da habe ich lange dran rumgedacht. Und ich war halt, glaube ich, einfach immer zu nett. Es war immer so, wenn jemand gefragt hat, leihst du mir Geld oder verkaufst mir das, war ich immer so, okay, weil ich halt keinen Streit wollte.
Du hast das Spiel nicht verstanden. Du hast die Leute nicht richtig abgezockt.
Ja, ich glaube auch. Also ich bin vielleicht einfach nicht der Typ für Monopoly.
Oder du wärst der Typ für das ursprüngliche Spiel, so wie Monopoly eigentlich hätte sein sollen.
Wahrscheinlich, das habe ich als Kind schon so vorgeahnt.
Ja, genau.
So wird es gewesen
das
sein.
Das war deine Intuition.
Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Wir sprechen ja heute über die eigentliche Erfinderin von Monopoly, beziehungsweise vielleicht eine Alternative von Monopoly. Das werden wir jetzt noch aufdecken und auseinanderdröseln. Und zwar geht es heute um Elizabeth McGee, geschrieben wie das deutsche Wort Magie, die am 9. Mai 1866 in den USA geboren wurde, in Illinois. Und sie ist heute eigentlich bekannt als Spieleerfinderin, Autorin, Feministin, Georgistin, also da kommen wir vielleicht noch zu, was genau das ist.
Ich werde alles dazu oder parat haben.
Kannst du es kurz in einem Satz anteasern schon mal, was ein Georgismus ist?
Ja, ich würde es tatsächlich Georgism nennen, Georgismus, benannt nach Henry George, einem US-amerikanischen Ökonom, der sehr viel über wirtschaftliche Theorien und Landbesitz geschrieben hat. Vielleicht komme ich später nochmal darauf zurück.
Okay, ich hatte Wirtschafts-LK in der Schule und hatte gerade schlimme Flashbacks schon mal, aber du wirst das bestimmt später ganz schön vermitteln. Genau, aber Elizabeth McGee hat eigentlich eine ziemlich spannende Biografie. Sie kommt aus einer politisch sehr engagierten Familie. Das Engagement wurde ihr in die Wiege gelegt. Ihr Vater war Zeitungsverleger und auch überzeugter Vertreter des Georgismus und auch des Abolitionismus, also der Abschaffung der Sklaverei in den USA, die damals da noch existierte. Und er reiste in den 1860ern mit Abraham Lincoln durch Illinois, den Staat, in dem er wohnte, und begleitete ihn quasi zu seinen Diskussionsveranstaltungen, wo er gegen seinen politischen Gegner diskutierte. Und Elizabeth hatte nicht nur viele Talente, sondern war wirklich auch eine selbstständige Frau. Noch vor ihrem 20. Geburtstag zog sie in die Region um Washington D.C. und begann als Stenografin und Typistin oder Schreiberin zu arbeiten und war quasi ja, eine Frau, die auf eigenen Beinen stand, was gar nicht so üblich war in der Zeit.
Ja, sie hat in einem Dad Letter Office, einem sogenannten, gearbeitet. Jetzt fragst du dich vielleicht, Britt.
Was ist ein Dead Letter Office, Julia? Sag's mir.
Korrekt, das kann ich dir gerne erklären. Das ist im Prinzip eine Briefnachforschungsstelle, also im Prinzip eine bestimmte Abteilung in einer Postbehörde, die sich mit unzustellbaren Postsendungen befasst. Also zum Beispiel, werden Briefe da geöffnet und untersucht? Warum sind die nicht angekommen? Werden vielleicht an die Absenderin zurückgesandt? Werden weitergeleitet? Oder werden ja auch vernichtet? Und tatsächlich hat sie auch in dieser Zeit, wenn ich etwas vorgreifen kann, auch schon etwas erfunden, um sich die Arbeit zu erleichtern, nämlich ein System, das verschieden großes Papier durch die Walzen der Schreibmaschine leiten konnte. Und dadurch konnte auf dieses Papier mehr Schrift und natürlich auch praktisch, weil man eben nicht nur so das, die klassischen Formate beschreiben konnte, sondern auch kleinere oder größere Formate. Also sie hat damals schon in sehr jungen Jahren sich das Leben durch ihre Erfindungen erleichtert.
Und vor allem hat sie es ja nicht nur erfunden, sondern auch patentieren lassen. Und zu der Zeit waren weniger als 1% aller Patente von Frauen. Also ist wirklich absolut außergewöhnlich.
Ja, Frauen, vielleicht zur Einordnung, konnten zu der Zeit noch nicht mal wählen in den USA. Also ja, erklärt sich, glaube ich, von selbst, wie es so um Frauenrechte stand.
Aber sag mal, Julia, würdest du gerne in einem Dead Letter Office arbeiten?
Also ist jetzt nicht mein Traumberuf, aber ich glaube, es könnte so ganz nett sein.
Aber findest du es nicht nice, dass man die ganze Zeit alle privaten Gespräche von Leuten, also Konversationen von Leuten quasi lesen kann?
Das hat man natürlich nicht gemacht. Es gibt ja ein Briefgeheimnis.
Ja, aber sie mussten die Briefe ja aufmachen, um Hinweise für zu finden über die Empfängerin oder den Empfänger. Da hat man doch bestimmt mal so die ein oder andere Story noch mitgelesen.
Ja, war vielleicht irgendwie für ihre Gedichte und Geschichten dann ein ganz guter Aufhänger, so fremde Liebesbriefe zu lesen oder so.
Weiß ich nicht. Also ich habe gelesen, genau, weil im gleichen Jahr, in dem sie dieses Patent quasi bekommen hat für dieses Einzuggerät an der Schreibmaschine, hat sie auch im Eigenverlag ihre erste Gedichtsammlung veröffentlicht, weil sie eben neben der Arbeit Gedichte geschrieben hat. Und die hat den Titel My Betrothed oder Betrothed, wie spricht man es aus, Betrothed?
Betrothed, also, finde ich, klingt wunderschön Shakespeare-esk.
My Betrothed and Other Poems. Also ein Gedichtband, in dem aber nicht nur romantische Gedichte waren, sondern zum Beispiel auch ein Gedicht über die atomare Zusammensetzung des Universums und dessen Zusammenhang mit dem menschlichen Hirn.
Ah ja.
Also das klingt, auf den ersten Blick klingt sie lieblich, aber naja, vielleicht hat sie ja auch Briefe von Physikern oder Physikerinnen wahrscheinlich eher nicht zu der Zeit gelesen.
Geöffnet.
Oder sie war halt einfach selber ein sehr helles Köpfchen.
Das wahrscheinlich auf jeden Fall.
Genau, und nachdem sie eben eine Zeit lang im Dead Letter Office gearbeitet hat, macht sie sich mit 34 im Jahr 1900 als Stenografin selbstständig. Und genau, sucht quasi sich selber Aufträge. Und es ist nicht nur ungewöhnlich für ihre Zeit, dass sie einen Job hat und dass sie im Eigenverlag ihre Gedichte herausbringt, sondern auch so lange unverheiratet zu sein. Also 34 ist ja kein junges, also aus unserer Sicht ist das super jung.
Danke, dass du das nochmal klargestellt hast.
Aber für die Zeit hatten da wahrscheinlich die meisten Frauen schon mehr als ein oder zwei Kinder.
Ja, zumal sie jetzt in ihrer Zeit als Stenografin etwa $10 pro Woche verdient hat, was eigentlich nicht ausgereicht hat, um sich ohne die Hilfe eines Ehemannes selbst zu versorgen oder alleine zu leben zum Beispiel. Also man war auch wirklich wirtschaftlich davon abhängig, jemanden zu haben, der Geld verdient.
Genau, und sie konnte sich aber tatsächlich ein eigenes Haus und ein Grundstück kaufen in einem Vorort oder im Umfeld von Washington D.C. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie sie dieses ganze Geld bekommen hat, ob sie, also sie hat ja auch nach der Arbeit abends Theater gespielt, da wird man wahrscheinlich auch nicht super viel Geld, und wenn man überhaupt dafür Geld bekommen hat, aber wird man nicht super viel Geld verdient haben, vielleicht eben durch ihre eigenen Gedichte, die sie verlegt hat oder Geschichten, die sie geschrieben hat, dass sie da eben genau zusätzliches Geld verdient hat. Auf jeden Fall, sie war alleinstehend, sie war selbstständig und sie hatte ein eigenes Haus, also wirklich, ich glaube, auf ganz vielen Ebenen eine außergewöhnliche Frau für ihre Zeit.
Total.
You know, my mother said, Cheryl, when you get older, I wish you'd hurry to get older so that you would settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. You know, it's like I don't have to marry one.
Außergewöhnlich ist auch eine Art Publicity-Stunt, würde ich es mal nennen, den sie 1906 vollbringt und mit dem sie eigentlich nicht nur zum Stadtgespräch wird, sondern im ganzen Land die Klatschspalten der Zeitungen füllt. Und zwar hat sie in diesem Jahr eine Heiratsannonce aufgegeben, um die Öffentlichkeit auf die Kämpfe der Frauen in den USA aufmerksam zu machen. Ja, sie kauft eine Anzeige und bietet sich dort drin dem Meistbietenden als, ich zitiere, junge amerikanische Sklavin, Zitat Ende, an. Hast du davon auch gelesen?
Ich habe davon gelesen und ich dachte erst, richtig gute Aktion. Und als ich deinen Titel gelesen habe, habe ich natürlich erstmal kurz geschluckt, weil das aus heutiger Sicht natürlich ultra problematisch ist, sich als Sklavin dazu betiteln. Das wurde ja total falsch aufgefasst, diese Aktion von ihr. Also sie hatte sich eben an den Höchstbietenden quasi verkauft oder wollte sich verkaufen. Und das hat natürlich, wie man erwarten kann, vor allem haufenweise Heiratsanträge geregnet für sie. Also in einem späteren Interview sagt sie, dass sie ein Buschel, das ist, die AmerikanerInnen haben ja ein bisschen verrücktes Maßsystem, dass sie ein Buschel voll Briefe bekommen habe. Also das ist ein viel. Fässchen. Ich habe mal nachguckt, das sind 35 Liter, das entspricht einem großen Wanderrucksack. Also sie hat einen großen Wanderrucksack voller Briefe bekommen mit Hochzeitsanträgen. Sie hat Angebote bekommen, tatsächlich von so einem Dime Museum heißt das, also so ein Kuriositätenkabinett ein bisschen, als verrückte Frau ausgestellt zu werden für $1,500.
Als verrückte Warte. Frau. Diese Frau ist verrückt. Nee,
Entschuldigung, $150 pro Woche. Das wären nicht 1.500, 150 pro Woche. Das wären heute quasi angepasst 5.000 Euro die Woche.
Aber das war ja im Prinzip auch ihr Ziel, so ein bisschen, im Prinzip wie so eine Kunstaktion oder so. Oder zu gucken, was passiert, die Leute vorzuführen und halt auch zu zeigen, vielleicht Leute zum Nachdenken anzuregen, zu zeigen, die einzigen Menschen, die wirklich frei sind, sind eben weiße Typen und die Institution Ehe ist irgendwie die einzige Option für viele Frauen. Das war ja das, was sie eigentlich damit bezwecken wollte. Sie hatte natürlich jetzt nicht unbedingt Lust zu heiraten. Also ich glaube, sie hat wahrscheinlich auch auf keine Zuschrift dann reagiert, oder?
Also sie hatte auf jeden Fall auch ein paar Männer empfangen. Der erste hat schon vor 6 Uhr morgens bei ihr geklingelt, weil er dachte, wenn er früh dran ist, ist er vielleicht der Erste und das ist gut. Also ich glaube, und sie meinte, sie hatte auch von einem älteren Ehepaar einen Brief bekommen, die gesagt haben, du kannst bei uns wohnen, wir würden dich aufnehmen, mach weiter deine Sachen. So, also die das irgendwie unterstützen wollten, das fand ich ganz süß. Aber sie hat ein paar Tage später quasi eine Richtigstellung nochmal in derselben Zeitung veröffentlicht, wo es heißt, weiße Sklave verkaufte lediglich ihr gedankliches Ich. Und eben nochmal sagt, das wurde von, also erstmal Familie und Freunde fanden es gar nicht witzig, schreibt sie darin selber auch, das ist auch von ihr verfasst, der Artikel. Und es ging ja eigentlich nur darum, ihre Arbeit als Stenografin oder als Schreibkraft anzubieten, beziehungsweise einen Job zu finden, in dem sie nicht nur abtippt, sondern auch selber mal aktiv denken darf und in dem sie eben auch mehr Geld verdient. Also es war ihr Anliegen, ja, nicht nur abzutippen und die Gedanken, das sagt sie auch, ich wollte nicht einfach nur die Gedanken von anderen Männern aufschreiben. Ich will selber was Aktives und was Konstruktives machen und irgendwas beitragen.
Skandalös.
Wirklich. Und ja, also die Familie von ihr war anscheinend nicht happy. Genau, und die Männer haben es halt falsch aufgefasst. Also ich weiß halt nicht, ob es ursprünglich wirklich eine Annonce war, weil sie einen anderen Job gesucht hat, ob dieses Spiel mit Ehe und Job und auch diese Kritik an der Gesellschaft und dass man eben auch als weiße Frau nicht frei ist und frei in seinen Entscheidungen, ob das vielleicht was ist, was sie im Nachhinein auch so ein bisschen mit reingebracht hat nochmal als Reaktion auf die Reaktion anderer darauf oder ob es von Anfang an bewusst so inszeniert war, um eben auf diese gesellschaftlichen Probleme hinzuweisen. So oder so, sie hat haufenweise Interviews danach gegeben, sie hat mehrfach Artikel geschrieben, wo sie es richtig gestellt hat, also sie hat diese Ebene auf jeden Fall noch mit reingebracht. Sie hat doch aber auch Jobangebote dann durch die Aktion bekommen. Also vor allem, nachdem sie nochmal klargestellt hatte, es ging vor allem um mein mentales Ich und nicht um meinen Körper.
Du darfst nur mein Gehirn kaufen.
Genau. Hat sie ein Jobangebot bekommen von einer Lokalzeitung in New York, quasi ein Vertrag über 3 Monate, wo sie eine Reihe von Artikeln über Working Girls in Great Cities, also über arbeitende Frauen in der Großstadt, schreiben sollte. Und genau, sie sagte dann in einem Interview, sie wüsste noch nicht, wie es danach weitergeht, aber sie hätte noch weitere Angebote. Genau, und sie würde jetzt erstmal nach New York zu ihrem Bruder ziehen, nicht alleine, sondern bei einem Aufpasser sozusagen.
Ein Mann, genau. der auf sie aufpasst, der sie ernährt. Fantastisch.
Und würde da eben, genau, auch besser bezahlt werden. Und ich habe versucht, diese Artikelreihe zu finden, weil ich es echt spannend fand, auch wie sie das aufgebaut hat und über wen sie da so geschrieben hat, aber ich konnte leider nichts dazu finden.
Aber die gab's oder wurden die dann doch weggekürzt, weil gab wichtigere Männer, über die man hätte schreiben können?
Vielleicht. Also entweder ist es einfach noch nicht digitalisiert oder es wurde, es wurde weggestrichen. Das kann
Frauen.
Ich leider nicht.
Ah ja, nee, das passt jetzt gar nicht rein.
Nachdem wir jetzt so ein bisschen zusammengefasst haben, wer Elizabeth Magee überhaupt war, was hat sie gearbeitet, was waren ihre Interessen, wofür hat sie sich engagiert, wollen wir gleich zu ihrer großen Erfindung, über die wir heute sprechen, kommen, The Landlord's Game. Aber bevor wir jetzt über Elizabeth Magees großartige Erfindung sprechen, sprechen wir über eine Erfindung, die hundertprozentig von Julia ist.
Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Mitteilung. Eine Idee, die hundertprozentig von mir ist. Also ich würde dir jetzt gerne so einen kleinen Elevator-Pitch zu meiner Idee machen, aber ich glaube, ich werde es euch ganz einfach vortragen. Und zwar eine Idee, die hundertprozentig von mir ist, ist der Ludismus. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist der Ludismus?
Ich erkläre es dir. Bitte, ich habe gar keine Ahnung, wo es jetzt hingeht.
Ich erkläre es dir gerne. Also, vielleicht weißt du, dass Ludo auf Latein das Spiel bedeutet.
Nein.
Und ludere bedeutet spielen. Deswegen sagt man auch das Luder.
Nein, ja. Das wusste ich nicht. Hm. Aber kommt auch, warte, es gibt ja auch den Luden.
Genau.
Kommt das dann auch, aber es kommt dann von Luder oder kommt es auch, nee, kommt wahrscheinlich
von ludere.
Auch. Mensch, ja. Wahnsinn.
Wahnsinn, genau. Also der Ludismus ist quasi das spielerische Pendant zum Nudismus und soll die Spielenden dieser Welt einfangen, versammeln und vor allem den Spielehasserinnen vom Leib halten. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass es quasi so Community Center gibt für die Menschen, die eben sehr gerne spielen, weil die nerven ja tendenziell auch immer die Leute, die eben nicht gerne spielen. Das heißt, es gibt zum Beispiel den Ludistenstrand. Da werden dann besonders viele Strandspiele gespielt. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Volleyball, diesen Klettball, mit dem man am Strand spielen kann. Was halt einfach alle Leute nervt. Weißt du, wenn das neben dir in den Sand ballert und dann spritzt der Sand auf deinen frisch eingecremten Körper. All das wird nicht mehr passieren, sobald es Ludistenstrände gibt. Dann gibt es natürlich Ludistenkneipen. Da trifft man sich, um Darts zu spielen, um Billard zu spielen, Rummikub, keine Ahnung, alles, was es gibt.
Ja, okay, bitte. Ich habe eine Frage, weil das gibt's ja eigentlich alles schon. Du willst einfach nur, dass Menschen, die gerne spielen, dich in Ruhe lassen, wenn du am Strand und in der Kneipe bist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so kann man das jetzt nicht sagen. Ich spiele ja auch gerne mal eine Runde Billard, so ist es nicht.
Aber da müsstest du erst die Kneipe wechseln nach nebenan. Oder würde das auch so gehen, ein bisschen, dass es so Hinterräume gibt, so geheime, wie so ein Speakeasy, dass man so anklopft und dann sagt man Rätsel auf und dann wird man reingelassen und darf da dann Billard spielen?
Ja, also so wie jeder gute Club braucht es natürlich eine Zugangsvoraussetzung und ich dachte, vielleicht ist es cool, so ein Erkennungszeichen, wo man sagt, das ist ein Ludist.
Ich fände sowas wie Petri Heil oder so, weißt du, wie so ein, es gibt ja für voll viele Sportarten so bestimmte Grüße, wo ich fürs Fahrradfahren irgendwie immer noch den passenden suche. Ich sage da gerne gut pedalier, aber den habe ich mir ausgedacht. Vielleicht sowas, dass man sagt,
Ludo.
Gut Roll, gut Lud.
Gut Lud. Ja, das finde ich gut.
Ja.
Ja, also ich hätte jetzt gedacht, dass man so zum Beispiel so eine kleine Spielkarte irgendwo am Körper trägt. In der Po-Tasche zum Beispiel oder so.
Oh, statt so ein Bandana-Code oder so, dass man so einen Spielkarten-Code und wenn man Peak Ass dabei hat, dann heißt das, Leute, ich bin heute hier zum Kartenzocken.
Ich bin
und
so.
Und wenn man eine Herz 3 hat, dann ist man mehr für, weiß ich nicht, Pantomime oder so da.
Ja, genau. Oder die Herzkönigin, das ist dann irgendwie, ich bin bereit fürs Liebesspiel oder so. Also das kann man dann quasi alles lesen, so wie dieser Briefmarkencode, wo auch du direkt an der Briefmarke erkennen konntest. Da wurden so Geheimmessages verschickt früher. Kennst du das? Dass man so, je nachdem, wie rum man die Briefmarke geklebt hat, das hat dann halt gesagt, ich liebe dich, ich vermisse dich. Und das musste man dann eben nicht schreiben, damit die Leute, die in den Lost Letter Offices dann saßen, Dead Letter Offices, dass die das dann nicht herauslesen konnten. Aber die Briefmarke hat es dann eigentlich gesagt. Das war dann eben der Geheimcode. Und so ist es auch mit den Spielkarten. Je nachdem, was man sich dann in die Backentasche, in die Jackentasche.
Oder auch, ach so, ich dachte, ich hatte mir schon vorgestellt, dass man so hinten am Arsch in der Hose das hat, dass das so ein bisschen rausguckt auch. Also in die Backentasche.
Ja, ja. So Bruce Springsteen-mäßig.
Ja, genau. Stell dir das Cover vor mit so einer kleinen, ich weiß nicht warum, aber das Peak Ass holt mich einfach ab. Ich glaube, das ist meine Lieblingskarte.
Ja, also du wärst auch im Club der Ludistinnen.
Ja, also Strandspiele brauche ich nicht so. Also da kann man vielleicht dann das in Untergruppen nochmal so aufdröseln. Und ich vertrage das auch nur in Dosen. Also ich muss sagen, nach so einem Wochenende bei meinem Bruder, wenn wir so drei Abende gespielt haben, reicht's mir. Aber das letzte Mal, nachdem ich da war, habe ich mir erstmal so ein Spiel, was man alleine spielen kann, gekauft und saß ja alleine am Esstisch und habe das Spiel gespielt. Aber das hat Spaß gemacht. Ich fand's voll schön, dass man halt, auch wenn man niemanden hat vielleicht, der Bock hat, regelmäßig mit einem Gesellschaftsspiel zu spielen, auch mal alleine ein Spiel spielen kann. Ist ja wie Solitär oder so, kannst du ja auch alleine spielen.
Aber was ist das dann, ein Puzzle oder?
Das ist ein Spiel, das kann man von 1 bis 100 Personen spielen. Und da ist man quasi eine Kartografin oder ein Kartograf und muss eine neue Landschaft erkunden. Und genau, muss dann halt so verschiedene Landschaftsarten da einzeichnen. Und je nachdem, wie man das macht, gibt es dann verschiedene Punkte und so. Und dann spielt man gegen sich selber. Und je nachdem, wie viele Punkte man am Ende hat, bekommt man dann so einen Titel verliehen als Meisterkartografin oder was weiß ich.
Britt, das klingt ganz schlimm. Ich glaube, ich werde niemals Ludistin.
Hast du mich gerade uncool genannt, weil ich alleine Gesellschaftsspiele spiele, Julia? Ich muss sagen, ja, ich trage das eigentlich nicht so nach außen, aber ich war früher schon eigentlich nur bei Knuddels, um Mafia zu spielen. Ich habe da nie gechattet, ich habe nur Mafia gespielt.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus.
Und das war's auch mit unserer Rubrik Eine Idee, die hundertprozentig von mir ist.
All my life, I've really liked syrup. I just liked eating waffles all day.
Have you ever had bacon and syrup?
I'm not finished.
But
stuff, so let's get started.
We'll
first off,
toaster.
You, oh my God, can you let me do what I need to do?
Nach diesem wirklich außergewöhnlichen Pitch, den Julia hier gerade geliefert hat, kommen wir zurück zu Elizabeth McGee und ihrer wirklich neuartigen Erfindung, und zwar The Landlord's Game. Elizabeth McGee beantragt nämlich 1903 schon wieder ein Patent, nämlich für ein von ihr entwickeltes Brettspiel, mit dem sie die Prinzipien des Georgismus oder Georgismus vermitteln und auf soziale Ungerechtigkeiten hinweisen will. Bevor wir jetzt eintauchen, wie dieses Spiel funktioniert hat, Julia, erklär doch bitte nochmal ganz einfach für all uns Dummies, da bin ich jetzt mit eingeschlossen, was genau ist Georgismus?
Ja, das ist mein Stichwort. Also, Henry George ist ungefähr 30 Jahre vor McGee geboren und hat zahlreiche Bücher geschrieben. Sein berühmtestes ist wahrscheinlich Progress and Poverty. Und er äußert sich so, dass er sagt, die einzige Steuer soll eine Einheitssteuer auf Landbesitz sein, weil das Land gehört von Natur aus allen Menschen und sollte eben nicht privat besessen werden. Und diese Steuer auf den Wert des Landes, ohne jetzt Gebäude oder andere Verbesserungen zu berücksichtigen, würde seiner Meinung nach genug Einnahmen für die ganze Gesellschaft generieren und gleichzeitig eben wirtschaftliche Ungleichheit verringern. Das Ganze nennt sich auch Bodenwertsteuer und bezieht sich eben wirklich nur auf den Wert des natürlichen, unveränderten Grundstücks, egal was da draufsteht. Und im Allgemeinen wird das von vielen Ökonomen und Ökonominnen befürwortet, da im Gegensatz zu vielen anderen Steuern so eben weniger wirtschaftliche Ineffizienz entsteht, sage ich mal. Und außerdem sagt George, dass natürliche Monopole einschließlich der Infrastruktur und den öffentlichen Transportwesen und so weiter sollen alle vom Staat kontrolliert werden. Ich möchte aber an dieser Stelle noch anmerken, dass Henry George jetzt nicht unbedingt Vorreiter in allen Fragen gewesen ist. Er hat zum Beispiel 1869 extrem rassistische Äußerungen über chinesische MigrantInnen veröffentlicht. Das war eigentlich eine seiner ersten großen Publikationen über ChinesInnen in Kalifornien und verteufelt da eben total die Einwanderung und was das für Konsequenzen hätte und so weiter. Also er war vielleicht in ökonomischer Hinsicht ganz fortschrittlich, in anderer Hinsicht nicht.
Ich habe noch ein Zitat von Elizabeth McGee gefunden, wo sie sagt, ich hoffe, dass Männer und Frauen sehr schnell begreifen, dass ihre Armut daher kommt, dass Carnegie und Rockefeller mehr Geld haben, als sie ausgeben können. Also Carnegie und Rockefeller, zwei der reichsten Männer der Welt um 1900, die durch Öl und die Stahlindustrie zu großem Reichtum gekommen sind.
Genau, und das hat sie ja auch im Prinzip total verteufelt. Also die Eisenbahn, die Stahlmonopolisten, die Ölmonopolisten, das war ja was sie verabscheut hat und wogegen sie kämpfen wollte oder vorgehen wollte. Und so kam es dann eben auch.
Ja? Da macht's Pling bei mir. Sie fand Monopole kacke und wir reden hier über Monopoly. Wie ist denn das gekommen?
Vielleicht kann ich dazu noch mal kurz was auf Latein sagen.
Bitte nicht. Doch, bitte tu's.
Also ich möchte noch mal kurz erwähnen, für alle Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, dass es das lateinische Wort Monopolium gibt. Und das bedeutet so viel wie das Recht des Alleinhandels oder der Alleinverkauf. Sorry, ich bin hier einfach für die lateinische Wortherkunft gekommen.
Und ja, das ist schön, dass du einen Job hast und den auch sehr ernst nimmst heute. Das gefällt mir. Mhm. Genau, also Monopole gleich doof nach Elizabeth. Und nun hat sie eben dieses, ein Spielbrett oder ein Spiel entwickelt mit dem Titel The Landlord's Game, für das sie das Patent bekommen hat. 1903 hat sie es beantragt, 1904 hat sie es bekommen. Und kannst du jetzt auch noch mal ganz leicht für uns Dummies, die gerade kein The Landlord's Game Spielbrett vor Augen haben, erklären, was ist das und wie funktioniert das?
Also, wenn man sich dieses Spielbrett anguckt, dann ist das ganz spannend, denn McGee hat eigentlich damit zur Berühmtheit eines runden Brettspiels beigetragen. Also die meisten Brettspiele zu dieser Zeit waren eben linear oder gerade und so ein kreisförmiges Brettspiel, vor allem, das sich jetzt so auf die soziale Interaktion bezieht zwischen den Spielenden, das war relativ neu. Und es gibt Leute, die sagen, dass sich diese Anordnung, wie wir sie heute kennen, auch auf dem Monopoly-Brettspiel, dass sich die sehr stark auf die Heimatstadt von McGee bezieht, nämlich auf Macomb in Illinois, da wo sie geboren wurde. Also da gab es auch so einen großen Rathausplatz und so eine umlaufende Straße. Gut, das gibt es vielleicht in vielen kleineren Dörfern, aber oder kleineren Städten, aber da kann man auf jeden Fall auch eine Ähnlichkeit sehen. So, im Prinzip ist ihr erklärtes Ziel mit diesem Spiel, dass man zeigt, dass die Anhäufung großer Vermögen was Schlechtes ist und auf Kosten anderer Leute geschieht.
Das stimmt nicht ganz. Es gibt nämlich zwei Varianten des Spiels. Die erste von 1904 und sie hat 20 Jahre später nochmal eine überarbeitete Variante veröffentlicht. Das muss man trennen, weil die Regeln tatsächlich ganz unterschiedlich waren. Wenn man jetzt gehört hat, okay, sie war Georgistin, fand Landbesitz grundsätzlich erstmal, Landbesitz an sich nicht doof, aber sie fand die Besteuerung von Arbeit und nicht von Landbesitz doof, dann interpretiert man schnell rein, okay, das war jetzt ein georgistisches Spiel, um Himmels Willen. Aber tatsächlich, die erste Variante war so, das Ziel des Spiels war es, innerhalb von einer bestimmten Anzahl von Umrundungen eben dieses geschlossenen, runden Spielfeldes so viel Reichtum wie möglich anzusammeln. Und sie hatte wohl schon Sorge, sie wollte eigentlich vermitteln damit, dass Monopole und Kapitalismus doof sind und hatte halt gehofft, die Leute erkennen das beim Spielen von alleine, dass es eigentlich ja nicht so toll ist, wenn man anderen ihre Grundstücke wegkauft oder wenn man irgendwie Steuern einsammelt und so weiter. Und sie hat auch in den Spielregeln deswegen schon geschrieben, also in den Spielregeln zum ersten Prototypen, dass sie glaubt, dass Kinder von Natur aus gut sind und daher nach dem Spiel nicht den Wunsch haben werden, Monopolisten zu werden.
Ja, ich denke auch, dass so dieser moralische Aspekt viel mehr im Mittelpunkt stand, dass man irgendwie während des Spielens merkt, irgendwie ist das gar nichts Gutes. Die Straßennamen zum Beispiel, die auf dieser ersten Version zu sehen waren, sind so schöne Alliterationen wie Poverty Place oder Lonely Lane oder Rickety Row. Also das sind alles so Straßennamen, die sehr schön klingen auf der einen Seite, aber eben auch zeigen, okay, das ist jetzt irgendwie vielleicht gar nichts Gutes, die Lonely Lane zu besitzen oder so. Oder füllt das wirklich mein Herz mit Freude, wenn ich mir diese Straße kaufe? Oder ist es eigentlich was Schlechtes, ein Monopolist zu sein?
Das macht es auf jeden Fall deutlich dramatischer und emotional aufgeladener als so, wie wir es heute kennen.
Opernplatz.
Ja, als wenn man den Opernplatz besitzt. Und, genau, und sie hat, du hattest ja auch schon gesagt, dass es quasi eine Neuerung war im Spielewesen, dieses runde Feld. Und es gab noch mehr Sachen, die eigentlich komplett neue Erfindungen waren im Gesellschaftsspiel. Nämlich zum einen, dass man andere bestrafen und bezahlen kann, also erstmal, dass man Spielfelder sozusagen kaufen kann oder in Besitz nehmen kann und auch, dass man andere dafür von anderen Steuern verlangen kann. Und was ich auch ganz spannend fand, ich habe in einem Essay eines Spielehistorikers über Elizabeth McGee gelesen, das ist das erste Spiel überhaupt, weil es eine Meta-Regel im Regelwerk hatte. Und jetzt fragst du dich, Julia, what the fuck ist eine Meta-Regel? Habe ich mich auch gefragt. Und zwar steht im Regelwerk drin, falls etwas passiert, was nicht von den Regeln abgedeckt ist, müssten die Spieler das unter sich klären und wer sich weigert, das zu befolgen, was alle zusammen beschlossen haben, kommt ins Gefängnis, bis er entweder einen Pasch würfelt oder eine Strafe gezahlt hat und wieder freigelöst wird. Also es ist quasi auch schon alles abgedeckt in den Spielregeln.
Ja, also dieses Gefängnis, was es auch heute noch gibt, das gab es auch von Anfang an. Also quasi so eine größere moralische Instanz, wo man aussetzen muss oder kann.
Genau. Und noch eine Sache war eine Neuerung bei Gesellschafts- und Brettspielen, nämlich, dass das Landlord's Game auch eine Art Role-Playing-Game ist. Also ein Großteil der Interaktion passiert ja nicht auf dem Spielfeld, sondern im Realen zwischen den Spielenden in Form von Diskussionen, Angeboten, Verhandlungen und so weiter.
Genau, du nimmst eben wirklich eine Rolle an und ich finde, das sieht man auch heute noch. Man sieht die Leute, die sich sehr wohlfühlen in dieser Dagobert-Duck-Rolle, Geld anzuhäufen und Leute abzuzocken, die dann irgendwie so einen Immobilienmogul darstellen, also wirklich wie so eine Art Avatar oder andere Persona. Und genau, das war auch etwas, was es bis dahin noch nicht oder zumindest nicht bekannt gegeben hat.
Und das ist ja auch nicht das einzige Spiel von Elizabeth McGee, wo diese Art Roleplaying drin vorkommt.
Gar nicht, genau. Das war schon irgendwie ihr Ding. Also eins der ersten Spiele von ihr war zum Beispiel das sogenannte Mock Trial, was eine Situation vor Gericht nachgestellt hat. Das war so ein ja, etwas humorvolles Kartenspiel und eben auch eins der ersten, in dem man einen eigenen Charakter bekommen hat, den man dann erfüllen musste. Zum Beispiel ein Richter oder ein Anwalt oder eine Person, die vor Gericht steht.
Also kann man sagen, sie war eigentlich ganz weit entfernt auch die Erfinderin des Krimi-Dinners.
Ja, wenn man so will, kann man das auch sagen.
Mit sehr viel Entfernung. Aber das ist jetzt ja so eine der klassischen Beispiele heute noch für ein Spiel, wo man eben mit zugeordneten Rollen etwas nachspielt oder inszeniert. Und da kommt ja dann vielleicht auch der Einfluss von ihr als Theaterschauspielerin in ihrer Freizeit oder als Zweitjob auch ein bisschen wieder mit rein.
Was ich auch sehr spannend fand, war das Spiel Bargain Day. Hast du davon auch gelesen?
Ich super weiß, cool. Dass sie ein Spiel, das war glaube ich das erste, was sie veröffentlicht hat, wo es um Shopping geht, oder?
Das ist ein bisschen später tatsächlich veröffentlicht worden, aber genau, da ging es um Shopping und es ging im Prinzip darum, sich durch ein fiktives Geschäft zu bewegen und sich mit dem zur Verfügung gestellten Geld so viel wie möglich in den Einkaufswagen zu laden.
Oh mein Gott, das heißt, sie hat auch Super Toy Club das Ende erfunden quasi?
Exakt, ich sag's dir,
exakt.
Oh mein
Gott, ich liebe sie. Das war mein größter Traum. Ich habe schon mal angefangen mit einer Freundin zusammen als Jugend oder als Kind die Anmeldung für den Super Toy Club auszufüllen, weil wir unbedingt am Ende durch diesen Toys R Us Laden laufen und alles einsacken wollten.
Ja, das hat sie quasi 100 Jahre vorher erfunden. Nur viel länger. Ich habe falsch gerechnet.
Danke,
aber
sie.
Außerdem musste man danach ein Familienmitglied per Telefon anrufen, was
Nein.
einem dann hilft, die Einkäufe nach Hause zu tragen. Also diese fiktiven Einkäufe, die man dann eben gesammelt hat auf dem Brettspiel. Und damit hat sie quasi auch den Telefonjoker erfunden. Nein, ich übertreibe jetzt, aber,
aber
es ist schon ziemlich cool, was sie da alles, erstens, was sie da alles irgendwie vereint hat und für neue Ideen irgendwie in ein Spiel gepackt hat. Aber auch, dass es halt immer irgendwie um Konsum, um Kapital, um Geld ging und sie das aber spielerisch dann umgesetzt hat und das halt trotzdem irgendwie auf so eine humorvolle Art und Weise verkauft hat quasi.
Also eigentlich hat sie pädagogisch sehr wertvolle Spiele entwickelt.
Ja, also in diesem sogenannten Bargain Day Spiel war am Ende derjenige der Gewinner oder die Gewinnerin, die das meiste Geld übrig hatte.
Also, okay, ja, Bargain ist ja auch ein Schnäppchen, ne? Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Oh, okay, dann ist es doch nicht Super Toy Club, weil da wolltest du ja auf jeden Fall immer die Fahrradhelme haben, damit alle ein Fahrrad bekommen. Also da war ja wirklich das Ziel, so viel wie möglich in den Einkaufswagen zu schmeißen.
I hate the patriarchy. There's a lot of really good men.
Judd?
Answer the question.
Do I hate men? No.
That's a lie.
Gut, das war jetzt ein kleiner, unerwarteter Diskurs in Spielegeschichte der 90er und Julia-Jahre.
Wow. Man nennt sie so, ja, das stimmt, es so ist wahr. Cool,
ja. Also ja, in die Spiele, quasi Spielekultur unserer Jugend. Aber zurück zu Elizabeth Magee und ihrer Story. Elizabeth zog nach Chicago und gründete dort 1906 gemeinsam mit anderen Georgisten die Economic Game Company, also übersetzt die Wirtschaftsspielefirma, und veröffentlichte mit dieser Firma eben die Originalversion des Landlord's Game. Sie hat es damals tatsächlich schon einer anderen großen Spielefirma angeboten, Parker Brothers, von dem wir später noch hören werden. Die fanden es aber zu kompliziert und haben stattdessen dann eben dieses Mock Trial veröffentlicht.
Genau, 1910.
Und genau, auch 1910 wird tatsächlich das Landlord's Game schon in Schottland veröffentlicht. Also man merkt, wie schnell sich das verbreitet hat, wie einflussreich das war, dass eben 4 Jahre nach der Veröffentlichung in den USA in Schottland unter dem Namen Brother Fox und Brother Rabbit dieses Spiel veröffentlicht wird. Dort in den Spielregeln stand allerdings auch, dass es ein britisches Patent sei. Das war halt schon der erste Clou quasi. Genau, und das Patent läuft dann eben nach 15 Jahren aus, im Jahr 1921. Elizabeth hat in der Zwischenzeit geheiratet, einen Journalisten, der selber im selben Jahr 1906 wie sie einen kleinen Zeitungsskandal hatte. Man findet leider nichts darüber. Ich habe nur das rausgefunden, dass er wohl auch ein bisschen für Aufregung in der lokalen Presse gesorgt hatte. Also
gleich und gleich gesellt sich gern.
Ich glaube, die beiden waren ein spannendes Paar. Genau, und die beiden lassen sich dann eben, nachdem dieses Patent ausgelaufen ist und nachdem es ausgelaufen ist, war es eben so, dass das gemeinfrei war. Also es hatte niemand mehr die Rechte an diesem Spiel. Genau, dass sie und ihr Mann eben eine zweite Version des Spiels entwickelt haben. Und zwar war es so, das Spiel hatte sich in der Zwischenzeit nicht nur nach Schottland verbreitet, sondern war eigentlich an der ganzen Nordostküste der USA, insbesondere durch Universitäten, verbreitet worden, wurde dort gespielt. Oftmals haben die Leute sich auch gar nicht das Spiel gekauft, sondern man hat das Spielbrett quasi sich selber aufgemalt und kopiert von jemand anderem. Und so hat sich das verbreitet. Und es wurde wohl auch von Professoren quasi zur Erklärung verschiedener Wirtschaftstheorien genutzt als Beispiel.
Genau, und das ist auch ein Grund dafür, dass dieses Patent eben erneuert wurde von Magee, also dass sie diese neue Version entwickelt hat und nochmal neu ein Patent angemeldet hat, war schon auch ein Versuch ihrerseits, so ein bisschen die Kontrolle darüber zurückzugewinnen, weil sie eben gemerkt hat, hier sind irgendwie 1000 Versionen im Umlauf und jeder entwickelt irgendwie sein eigenes Landlord's Game. Und klar, es gab irgendwie diese Weiterentwicklung, aber es war eben auch der Versuch zu zeigen, hey, also es war meine Idee, so ich bin die Urheberin dieses Spiels und ich möchte dafür halt auch entlohnt werden.
Genau, also ich glaube, es war sowohl ein wieder Heranziehen des Vertriebs und der Rechte am Spiel und eben, genau, sie hat sich dann ja auch neu patentieren lassen oder sie und ihr Mann zusammen und damit hatte sie die Rechte auch wieder an dieser neuen Variante, aber eben auch, dass sie die Inhalte ein bisschen mehr kontrollieren wollte. Also wir hatten ja schon gesagt, die erste Variante war das Ziel, so viel Reichtum wie möglich anzuhäufen. Das war ja eigentlich gar nicht das, was sie vermitteln wollte. Genau, im Spielehandbuch heißt es jetzt nämlich, das Spiel solle nicht nur zur Erheiterung der Spielenden dienen, sondern auch die Ungerechtigkeit des vorherrschenden Wirtschaftssystems und insbesondere des Grundbesitzes darstellen. Und das Spiel soll eben vermitteln, dass das Single Tax System, was du schon erwähnt hattest, also dass nur eine Steuer erhoben wird, nämlich auf Grundbesitz statt auf Lohn, dass das verhindern könnte, dass mit Grund und Boden spekuliert wird. Also schafft sie diese überarbeitete zweite Variante des Spiels, in der es 2 Spieleversionen gibt. Die eine bekannte, man muss eine Monopolstellung erreichen, indem man die MitspielerInnen ausbootet, ihre Unternehmen aufkauft etc., bekannt als Monopoly.
Und da taucht auch zum ersten Mal dann dieser Name auf quasi. Also das ist eigentlich das erste Mal, dass dieser Name, den wir heute kennen, Monopoly, auch fällt.
Genau, und dann eine zweite Variante, Prosperity, also Wohlstand. Da in dieser Variante wird der Reichtum umverteilt und man muss zusammen, also sind quasi nicht mehr die GegnerInnen, die anderen Spielenden, sondern muss gemeinsam dafür arbeiten, dass alle belohnt werden und man gemeinsam Reichtum schafft.
Man muss auch zusammen Produkte herstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man ist quasi nicht nur Konsument oder Immobilienhai, sondern man muss irgendwie auch dafür arbeiten.
Genau, und da sieht man eben auch diese etwas erziehende oder vermittelnde, diesen vermittelnden Umgang mit dem Spiel, mit diesen zwei Varianten. Denn die Spielregeln von Monopoly und das Spielen selber ist bewusst frustrierend gestaltet, um aufzuzeigen, dass Kapitalismus eben ein nicht funktionierendes Gesellschaftssystem ist. Irgendjemand zieht immer den Kürzeren. Und dann war eben der Vorschlag in den Spielregeln, wenn man an den Punkt angekommen ist, dass alle so frustriert sind, dann wechselt man zur Wohlstandsvariante des Spiels und arbeitet zusammen, verteilt den Reichtum um, schafft Produkte und alle können ihre Frustration wieder abbauen und schaffen gemeinsam dann quasi eine gleichberechtigte oder eine Gesellschaft oder eine Gesellschaft, in der Wohlstand gleich verteilt ist.
Smart. Okay, ich hoffe, sie hat damit einfach sehr viel Erfolg gehabt und sehr viel Geld dafür bekommen. Ist es so, Britt?
Nein. Aber bevor wir dazu kommen, wie und warum und von wem ihr die Idee geklaut wurde, kommen wir zu einer unserer Kategorien, nämlich eine Idee, die ich gern klauen würde.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Wenn ich eine Copycat wäre, dann würde ich gerne den Credit für Würfel klauen.
Okay, du setzt ganz oben an, ja?
Ja, ich habe mir gedacht, das ist einfach so ein smartes, kleines Device, was wir so häufig als selbstverständlich hernehmen, aber sie sind so süß und drollig.
Und ich drollig meine, oder rollig?
Wo wir auch wieder bei Cats wären.
Sie sind auch drollig und rollig.
Also es gibt ja auch nicht nur so den klassischen Würfel, also ich sag jetzt mal den Hektaeder mit 6 Seiten, sondern irgendwie auch coole Würfel. Oktaeder oder Dodekaeder, in diesem Fall 12 Seiten und so weiter. Und es ist irgendwie, ich finde es einfach immer wieder faszinierend, wie viel wir irgendwie mit, also wie viele Spiele man mit Würfeln oder einem Würfel spielt und wie alt dieses kleine Accessoire irgendwie ist. Also ist irgendwie, ich glaube, wahrscheinlich das älteste Spielzeug der Welt. Und nichts weniger möchte ich erfinden.
Das weiß ich nicht. Aber ja, also auf jeden Fall ist bestimmt eins der ältesten Mittel zum Spiel der Welt. Und ich habe mal auf einer Grabung hospitiert, auf einer archäologischen. Und da war auf jeden Fall, wir waren so bei den Mittelalter-Zeitschichten immer das Coolste, wo alle drauf gehofft haben, ist zu finden, eine Münze oder einen Würfel. Weil es eben ganz viele selbstgeschnitzte Würfel dann auch gab, oft aus Knochen zum Beispiel. Es ist ja auch ein Spielzeug, was man sich super easy selber machen kann. Ich meine, man hätte sich bestimmt auch Spielkarten oder sowas selber machen können, ist aber deutlich aufwendiger, nimmt auch viel mehr Platz ein in einer Hosentasche oder so. Also ich glaube, so ein Würfel war echt ist ein Allrounder.
Ja, und das seit über 5000 Jahren. Und dazu noch ein kleiner Fun-Fact. Ich habe in diesem Zuge herausgefunden, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch allgemein bekannt, aber dass das englische Wort Dice, also das englische Wort für Würfel.
Warte, kommt's aus dem Lateinischen, Julia?
Dice, nein. Also doch, vielleicht schon auch. Bestimmt. Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber es ist eigentlich ein Pluralwort. Und der Singular von, also der Würfel ist eigentlich
Dose.
The Die.
The Die?
Ja.
Aber wie schreibt man das dann?
D-I-E, so wie Sterben. Und
das ist ein Teekesselchen.
Und das hat sich halt so eingebürgert, dass man immer quasi von den Würfeln spricht, also dass es ein Pluralwort ist. Roll the dice ist halt eigentlich wirf die Würfel. Aber eigentlich ist der Singular die und man benutzt es auch noch. Aber ich hatte das vorher noch nie gehört. Das hat mich total geflasht.
Wirklich, das hatte ich auch noch nie gehört. Das finde ich verrückt.
Vielleicht daran direkt anschließend noch unsere nächste Kategorie, weil die so gut thematisch passt.
Hau raus.
Trenner ab.
Credit? More like shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Eine Idee, die wirklich komplett für die Tonne ist, meiner Meinung nach, ist der Würfelbecher. Also, come on.
Irgendwie finde ich, ich finde dich schon lässig.
Der ist laut. Der ist nervig und der ist komplett überflüssig, weil alles, was du in diesem Becher shakest, kannst du auch in zwei geschlossenen Handflächen shaken.
Aber ich weiß nicht, ich bin jetzt kein krasser Germophob, ne? Also ich fahre ja auch viel U-Bahn in Berlin und ich halte mich auch immer fest brav an der Stange. Aber deswegen, ich habe da jetzt nicht so die Bedenken. Aber ich finde es schon eklig, wenn du so den ganzen Abend mit Leuten zusammensitzt und alle mit ihren schwitzigen Patschefötchen die Würfel da so drin rumschütteln. Und dann kriegst du so einen warmen, nassen Würfel überreicht.
Ja, aber die fassen ja auch alle mit ihren Germpfoten den Becher an. Das ist aber für deswegen, mich kein Argument.
Also der klassische Würfelbecher, den ich kenne, ist so der Kniffelbecher. Also so ein Lederbecher, so ein brauner Lederbecher mit so einer Naht außen, wie so ein Football ein bisschen. Und innen mit so grünem, Vlies ist das nicht, Filz. Das saugt ja auch die Flüssigkeit auf.
Also
dann läuft so das Wasser aus dem Becher.
Zugfahren ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil ich habe immer so diesen Moment im Kopf, wie man im ICE sitzt. Man hat irgendwie vergessen, Ruheabteil zu buchen und dann sitzt an diesem Vierertisch schräg gegenüber so eine Gruppe, die mit einem Würfelbecher spielt.
Und Frikadellen auch dabei haben
auf jeden Fall. Und Eier, hartgekochte Eier und Frikadellen essen und mit so einem Würfelbecher spielen.
Glück, glück, glück. Nee, man kann das gar nicht nachmachen,
und so laut und nervig. Alle 10 Sekunden ist dieses laute, nervige, nicht nur das Shaken, das ist ja noch
manchmal. Und dann
das
auf den Tisch hauen.
Und dann ballern die das auf den Tisch und du fährst jedes Mal hoch, du versuchst einzuschlafen, aber es geht nicht. Der Sound weck dich auf, reißt dich aus deinen Gedanken. Und das ist wirklich das nervigste Device aller Zeiten.
Das stimmt, aber es ist ja auch im Vergleich zum aus der Hand werfen, wo man ja wirklich eine Fläche braucht, wo man es groß draufwerfen kann, der Becher zentriert das ja. Also ist für Sachen wie Zugfahrten, wo du nur einen kleinen Tisch hast, total gut gemacht. Und ich muss sagen, ich persönlich habe auch immer den Eindruck, je doller man den Becher auf den Tisch haut, desto besser ist das Würfelergebnis.
Du bist so eine Person,
die mit Frikadellen im Zug sitzt.
Wow. Ja, da scheiden sich offensichtlich die Geister, aber
okay. Ja, man braucht, es ist ein nice to have, finde ich. Aber ich kann schon verstehen, dass man es nicht unbedingt braucht. Man muss es vielleicht nicht direkt zerschreddern, aber
wenn man wenigstens in diesem Becher, aus diesem Becher auch was trinken könnte oder so etwas konsumieren könnte, das wäre toll. Aber weil da drin eben auch diese raue Textiloberfläche ist es auch, also es ist nicht Fleisch, nicht Fisch.
Vielleicht konnte man das dann früher im Mittelalter oder so, ich weiß nicht, wo wir gerade schon bei der Zeitschicht waren, vielleicht haben die aus ihrem Trinkhorn dann gewürfelt oder so, das würde ich gerne nochmal recherchieren. Ja. Hat man im Mittelalter Trinkhörner benutzt? Ich bin da ein paar Jahrhunderte zu spät, glaube ich, auch gerade, oder?
Ich glaube, da hatte man auch irgendwie größere Probleme als einen lauten Würfelbecher. Aber ich weiß, dass es ein Privilege-Problem ist, aber ich finde es trotzdem kacke. Danke.
So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time.
Apropos Kacke. Wer hat denn jetzt diese wunderbare Spieleidee geklaut? Wer ist denn jetzt die Copycat?
Die Copycat ist ein Mann namens Charles Darrow. Charles Darrow war 1932 zusammen mit seiner Frau bei einem befreundeten Paar zum Spieleabend eingeladen und sie spielten dort ein Spiel, das die FreundInnen vor kurzem erst kennengelernt hatten, er aber noch nicht kannte, The Landlord's Game. Und da nimmt die Sache Fahrt auf. Die Darrows waren nämlich von dem Spiel so begeistert, dass ihr Freund ihnen das Spiel nachmalte quasi oder nachbastelte und ihnen auch, also sie haben es immer wieder gespielt und sich immer wieder getroffen und er hat ihnen auch immer kompliziertere Regeln beigebracht. Der hatte nämlich auch kein Spiel gekauft sozusagen, sondern sich das auch über Mund-zu-Mund-Weitererklärung angeeignet und hatte deswegen auch keine Spielregeln aufgeschrieben. Also er hat das dann immer mündlich mehr beigebracht. Dadurch, dass er eben kein gekauftes Spiel hatte, hatte es auch offiziell keinen Namen, sondern sie nannten es einfach das Monopoly-Spiel. Das heißt, sie spielen diese zweite Variante des Spiels, über die wir eben gesprochen haben, die Elizabeth McGee sich auch wieder patentieren lassen hatte in den 20er Jahren. Und nachdem sie nun immer wieder sich getroffen hatten, um das zu spielen, fragte Charles Darrow seinen Freund, kannst du mir nicht mal die Spielregeln aufschreiben? Und der war ganz verwundert, weil er noch nie diese Spielregeln zu Monopoly irgendwo schriftlich gesehen hatte, hat es aber für ihn gemacht. Charles Darrow war zu diesem Zeitpunkt nämlich arbeitslos und immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich Geld zu verdienen. Und genau da ist jetzt der Punkt, wo wir zum Klau kommen. Darrow produzierte erstmal gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn in Handarbeit zu Hause das Spiel nach.
Aber das heißt, er hat sich noch nicht mal selbst die Mühe gemacht, die Spielregeln sich dann selbst aufzuschreiben, sondern der hat auch noch gesagt, schreib mir die mal bitte auf, damit ich mir die einfach nur noch abschreiben muss. Das ist ja die faulste Copycat, die es jemals gegeben hat.
Eine Sache ist aber tatsächlich von ihm und heute noch erhalten. Die ersten Spiele, die er verkaufte, produzierte er nämlich gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn zu Hause in Handarbeit auf Wachstüchern. Und von diesen anfänglichen Wachstuchspielen sind noch einige Designs heute auf dem Monopoly über, nämlich der rote Pfeil für Los, die schwarzen Lokomotiven, der Wasserhahn für die Wasserbetriebe und die Glühbirne für das Elektrizitätswerk, die ja wirklich auch schon ein bisschen ikonische ja, Icons, sagt man ja eigentlich auch, also ikonische kleine Bildchen sind, die heute fast jeder im Kopf hat, ne?
Absolut.
Genau, aber er kommt eben nicht hinterher, das kann man sich vorstellen, so ein handgepinseltes Spiel zu basteln, ist recht aufwendig. Gut, er war arbeitslos, Zeit hatte er da vielleicht, aber 1934 lässt er mit der Hilfe eines befreundeten Druckers 5000 Exemplare auf Karton drucken und verkauft all diese an ein Kaufhaus in Philadelphia. Und dann nimmt die ganze Sache so richtig Fahrt auf. Er kommt nämlich mit der Nachfrage nicht hinterher. Also er kommt nicht hinterher, neue Spiele zu drucken. Und deswegen überlegt sich Charles Darrow eben, okay, ich verkaufe die Rechte am Spiel. Und das macht er 1935 an Parker Brothers, von dem wir ja schon mal gehört haben.
Genau. Also Parker Brothers hat ja bereits 1910 die Rechte von Mock Trial von Elizabeth McGee angekauft. Das heißt, sie wussten theoretisch, es war eine große Firma, wer McGee ist. Dazu kommen wir auch später nochmal. Ich wollte nur sagen, dass die Geburtsstunde von Monopoly auch 1935 auf der Website oder auf in den Büchern von Parker Brothers bis heute quasi so ausgezeichnet ist. Gesagt wird, 1935 ist dieses Spiel entstanden.
Genau, also Parker Brothers wussten nicht nur von Magie, sie wussten auch vom Landlord's Game. Das hatte sie ihnen ja in der ersten Variante 1904 quasi direkt gepitcht. Und da haben sie ihr gesagt, nee, ist so kompliziert. Und da haben dann halt später eben das Mock Trial rausgebracht. Das heißt, Parker Brothers hätten, ich weiß nicht, ob es dieselben Personen immer noch da waren. Auf jeden Fall ist es ein Herr Parker, der da sowohl mit Charles Darrow als später auch mit Elizabeth McGee nochmal Kontakt hat. Entweder waren die Personen vielleicht selber involviert damals schon Anfang des 20. Jahrhunderts oder es muss ja irgendwo festgehalten gewesen sein.
Na, die wussten das auch, weil sonst hätten sie McGee ja keine Entschädigung oder keine Zahlung gegeben.
Oder überhaupt geben können. Darrow hat nämlich die Rechte am Spiel an Parker Brothers verkauft und rausgehandelt, dass er sein ganzes Leben lang Royalties, also quasi Lizenzgebühren für das Spiel kassiert. Und dadurch ist er der erste Mensch überhaupt geworden, der als Spieleentwickler zum Millionär geworden ist.
McGee hat für ihr Patent von Parker Brothers $500 bezahlt bekommen, was finde ich besonders ironisch ist, weil man bei Monopoly als Startkapital bis heute 1.500 Euro oder Dollar hat. Das heißt, man hat mehr Startkapital, als McGee jemals für ihre Idee bekommen hat.
Genau, das heißt auch immer, sie habe mit dem Eigenvertrieb des Spiels und auch diese $500 mit reingerechnet, quasi nie schwarze Zahlen mit dem Spiel geschrieben. Also sie hat immer draufgezahlt, um ihre Ideen sowohl inhaltlich als auch die Idee des Spiels zu vermitteln, während Charles Darren eben, ja, Darrow, sorry, das ist so vergessen der Name, unglaublich viel Geld damit bekommen hat. Und nicht nur das, sondern ja auch wirklich Fame geworden ist. Also Monopoly ist ja auch wirklich ein Phänomen bis heute.
Ja.
Von 1935 bis 2015 wurden weltweit 275 Millionen Monopoly-Spiele verkauft. Das entspricht, wenn man das aufteilt, auf die Jahre seit des ersten Verkaufs oder seitdem Parker Brothers das rausgebracht hat, 3,4 Millionen verkauften Spielen pro Jahr seit 1935. Das ist wild.
Ja, es ist wirklich eins der bekanntesten Spiele der Welt, würde ich sagen. Und es gibt ja auch wirklich hunderte Versionen in jeder Form, ob es jetzt irgendwie Serien sind, Game of Thrones, Barbie, Sailor Moon. Es gibt eigentlich für jede Stadt ein Monopoly, für jedes Buch, für jede größere Serie. Also es gibt einfach idiotisch viele Versionen davon, die natürlich alle für sich super viel Geld machen. Ja, ich finde halt gerade, wenn man es gegenüberstellt mit der Grundidee von Maggie, ist es halt super traurig. Also auch, dass es sich zu so einem totalen Finanzspiel gemausert hat, wo es irgendwie geil ist, wenn andere Leute bankrott gehen, deine MitspielerInnen auszunutzen, abzuzocken, wenn du irgendwie Macht durch Grundbesitz hast und so eine krasse Monopolstellung, die da irgendwie erarbeitest. Und wenn man dann diese ganze Hintergrundgeschichte kennt, ist das, finde ich, einfach nur super sad.
Und genau, vor allem auch die Rolle, die Parker Brothers, die ja eigentlich mit ihr zusammengearbeitet haben, da gespielt haben. Also, dass sie ihr die Rechte abgekauft haben, liegt ja vor allem daran, dass sie die Rechte an allen Spielen, die irgendwie ähnlich waren, gekauft haben, weil sie eben verhindern wollten, dass jemand quasi ein Konkurrenzspiel, also sie wollten ein Monopol auf Monopoly haben, kann man sagen. Also sie wollten nicht, dass jemand ein Konkurrenzspiel vertreibt. Und genau, Elizabeth hat diese Einmalzahlung bekommen, sie hat keine Lizenzgebühren bekommen. Was sie bekommen hat, war die Zusicherung, dass Parker Brothers noch mehr Spiele von ihr veröffentlichen würde. Also sie hatten gesagt, 2 Spiele veröffentlichen wir nur von dir. Und sie dachte erst tatsächlich, dass sie die Lizenzen für ihr eigenes Spiel gekauft hätten. Und als sie ihren Prototypen geschickt haben, gibt sie sogar noch ein Interview für die Zeitung und sie sagt, sie hätte seitdem einen Song in her heart, also diese Metapher gibt es nicht so wirklich auf Deutsch, aber dass sie seitdem überglücklich ist. Also sie dachte, endlich werden meine Ideen aufgegriffen und endlich kann ich meine Message verbreiten und werde ich gesehen. Und tja, dann stellte sich halt ziemlich schnell raus, dass Parker Brothers eben nicht ihr Spiel veröffentlicht, sondern quasi das Spiel von Charles Darrow. Sie macht dann auch Lärm, sag ich mal. Sie geht wieder an die Zeitung, sie gibt Interviews. Sie sagt wirklich, sie ist wütend und frustriert. Und kein Spiel von denen, die sie erfunden hat, war ihr jemals so wichtig wie dieses. Und genau, die Zeitung, das fand ich richtig fies, der Washington Evening Star, dem sie dieses Interview gegeben hat, hat das dann quasi noch so eingeordnet in Anführungszeichen und hat danach geschrieben, Elizabeths Spiel war nun mal nicht so populär, wie Monopoly heute ist. Es brauchte erst Charles B. Darrow, ein Ingenieur aus Philadelphia, der das Spiel aus den unendlichen Weiten des Patentbüros hervorgrub, was ja schon mal falsch ist, weil er es nicht beim Patentbüro gefunden hat, sondern bei seinem Freund, der es ihm beigebracht hat. Und es brauchte auch Darrow, der es aufhübschte und das Ganze ins Rollen brachte. Ein großer Spielehersteller übernahm eben die Verbesserungen, heißt es, von dem Spiel im letzten August. Und im November verkaufte Elizabeth dann ihre Rechte am Spiel. Und was ich noch super spannend fand, ist, wenn man sich mal die englische und die deutsche Wikipedia-Seite von Charles Darrow anschaut. Auf der englischen gibt es die Überschrift Controversy, also die Kontroverse, und darunter ist genau ein Satz, der sagt, manche sagen, die Idee für Monopoly käme von Elizabeth McGee. Keine Quelle dahinter. Auf der deutschen Wikipedia-Seite steht, Darrow hatte die Regeln des 1904 von Elizabeth McGee veröffentlichten Landlord's Game direkt kopiert, wobei er sogar Rechtschreibfehler übernahm.
Tja, Parker Brothers ist übrigens heute Hasbro, wurde also zahlreich übernommen und integriert, hat aber auch andere große Spiele herausgebracht, zum Beispiel das Ouija Board oder Scrabble.
Aber das Ouija Board ist doch bestimmt dann auch irgendwo gemobst.
Natürlich, Scrabble auch, Cluedo. Ich meine, so funktionieren ja im Prinzip auch diese Firmen, dass sie Ideen ankaufen und groß rausbringen. Aber vielleicht Futter für weitere Folgen. Copycats.
Und genau, sie haben es halt nicht nur groß rausgebracht, sondern sie haben wohl auch aktiv nach Elizabeth McGees Tod 1948 sämtliche Spuren von Elizabeth und ihrer Spielerfindung vernichtet.
Getilgt.
Genau, und wie du auch schon meintest, also Darrow ist der Einzige, der als Erfinder des Spiels vermarktet wurde und bis heute auch noch, ich habe es mal nachgeguckt, jetzt bei Hasbro, zu finden ist als Erfinder des Spiels.
1940, also 8 Jahre vor McGees Tod, gab es übrigens eine Volkszählung und da gibt es Aufzeichnungen, dass McGee ihren Beruf als Spielemacherin aufgeführt hat und in der Spalte für ihr Einkommen hat sie eine 0 geschrieben. Vielleicht noch zur Info, wenn Parker Brothers versucht hat, alle Spuren zu vernichten, die auf McGee hinweisen, woher wissen wir denn jetzt überhaupt von ihrer Existenz?
Ja, das kommt ehrlich gesagt aus einer ganz unerwarteten Ecke, aber es ist eine unerwartete Entwicklung. In den 1970er Jahren entwickelte nämlich ein amerikanischer Wirtschaftsprofessor namens Ralph Ansbach ein Spiel mit dem Titel Anti-Monopoly, das den Spielablauf von Monopoly umdreht. Aus dem anfänglich bestehenden Monopol muss man eine freie Marktwirtschaft entwickeln. Naja, und da klingeln jetzt ja erstmal bei uns alle Alarmglocken.
Moment
die schrillen.
Mal, das kenne ich doch irgendwo her.
Genau. Parker Brothers hat nämlich dagegen geklagt, gegen dieses Spiel, vor allem wegen des Namens Anti-Monopoly. 1974 verklagte die Firma Ansbach wegen Markenrechtsverletzungen. Und
damals hieß das übrigens General Mills. Also ich hatte ja schon gesagt, es gab mehrere Transfusionen. Also damals war Parker Brothers nicht mehr Parker Brothers, sondern General Mills. Und heute ist es eben Hasbro, nur zur Einordnung.
Ich finde, General Mills klingt wie eine Firma, die so Haferflocken machen.
Ja, absolut. Aber es klingt auch böse.
Ja, böse Haferflocken. Mhm. Genau, also sie verklagen Ansbach und der recherchiert, weil er verklagt wird, eben zur Geschichte des Spiels und trifft dann auf die Spuren von Elizabeth McGee. Und das hilft ihm tatsächlich auch, dieses Gerichtsverfahren zu gewinnen. Er argumentiert nämlich damit, dass das Spiel ja, bevor Parker Brothers dieses veröffentlichte, gemeinfrei war. Das Patent auf das erste Spiel von Elizabeth war ja ausgelaufen. Und bevor Darrow die Spielrechte 1935 an Parker Brothers verkaufte, war es eben gemeinfrei. Das heißt, er hatte gar kein Recht daran, denn es gehörte allen. Daher sollte dann eben das Markenrecht von Parker Brothers annulliert werden. Und auf dieser Grundlage, na, er hat, glaube ich, das Verfahren offiziell nicht gewonnen, sondern es wurde eine Einigung gefunden.
Aber dadurch kam alles wieder ans Tageslicht und dann haben die Leute endlich mal genau hingeguckt und gesagt, da war doch diese eine Frau.
Und eigentlich ist es ja voll die schöne Message, dass die Tatsache, dass es gemeinfrei war und allen gehörte, so wie laut des Georgismus und Elizabeth McGees Auffassung eben auch Grund und Boden sein sollten, am Ende die Wahrheit ans Licht kam.
Ja, super schade, dass McGee von diesen ganzen Entwicklungen, die viel später stattgefunden haben, nichts mehr mitbekommen hat zeitlebens.
Genau, das ist wirklich schade. Man muss sagen tatsächlich, und das ist auch ein bisschen bitter, dass Charles Darrow das auch nicht mehr mitbekommen hat. Als die Gerichtsverhandlung war, war er nämlich auch schon gestorben. Zwar mit ordentlich Geld in den Taschen, aber genau, also die Gerechtigkeit oder
ist
die Ungerechtigkeit,
auch ihm nicht widerfahren.
Genau, die Ungerechtigkeit, ja, die er eben aufgebracht hat, wurde seines Zeitlebens auch nicht aufgelöst. Naja, und zu Elizabeth McGee muss man sagen, sie hat sich quasi nicht unterbekommen lassen. Ich habe Artikel gefunden aus den 1930er Jahren, da war sie so in den 70ern, wo sie immer noch unterrichtet bei sich zu Hause zum Thema Georgismus, Frauenwirtschaftsclubs besucht und da anhand ihres Spiels eben die Prinzipien dieser Wirtschaftsphilosophie quasi vermittelt. Das heißt, sie hat sich nicht unterkriegen lassen und hat auch ihre Ansichten trotz, ja, dieser Ungerechtigkeiten und auch, ich sag mal, dieses ganzen Geldes, was ihr auch durch die Lappen ging, dadurch, dass sie eben diese Idee geklaut wurde. Sie hat ihre Prinzipien nie über Bord geworfen. Und genau, sie ist 1948 verstorben, wurde neben ihrem Ehemann beerdigt, der zu dem Zeitpunkt auch schon gestorben war. Und auf ihrem Grabstein steht einfach nur ihr Geburts- und Todesdatum und ihr Name. Das heißt, da ist nirgendwo vermerkt, dass sie eine großartige Erfinderin, Autorin, Feministin,
Spieleentwicklerin, Vordenkerin,
Marketing-Guerilla-Expertin, also wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen eine außergewöhnliche Frau war.
Britt, es war wundervoll, mich mit dir darüber zu unterhalten und vielleicht ein bisschen Licht in diese gesamte Geschichte zu bringen.
Ja.
Ich würde sagen, wir shaken jetzt noch ein bisschen die Würfelbecher.
Vielleicht sehen wir uns ja auch alle nächstes Mal am Ludistenstrand.
Ich würde es mir wünschen. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zur nächsten Folge Copycats. Bis dann.
Tschüss, gut Loot.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.